Ich sage erst einmal ganz offiziell schönen guten Tag an die Autoren des Buches So Long, Marian. Und das kann man dann in der Tat auch einfach mal sich anschauen. Und ist in diesem Jahr rausgekommen, geht um Leonard Cohen und seine große Liebe. Autorengespann verbirgt sich hinter dem Pseudonym Sylvia Frank. In dem Buch selbst geht es um die Geschichte von Leonard Cohen und seiner ganz großen, in die Geschichte eingegangenen Liebe mit Marian Elan in den 60er Jahren. Den Klappentext spare ich mir jetzt einfach mal vorzulesen. Den kann sich dann jeder, wenn er das Buch im Original in der Hand hat, gerne vorab durchlesen und nutze vielmehr die Gelegenheit, mich mit den Autoren zu unterhalten. Wie gesagt, schönen guten Tag an. Vielleicht stellen Sie sich selbst vor. Das ist einmal.
Ja, Sylvia van der Meer.
Und Frank Meyer-Ewert.
Wunderbar. Dann würde ich einfach mal einsteigen. Ihr habt oder Sie haben das Pech, sich mit einem Menschen zu unterhalten oder unterhalten zu müssen, der sich mit Leonard Cohen auskennt. somit könnte es auch die eine oder andere Frage geben, die vielleicht irgendwie in eine ganz andere Richtung geht. Aber bevor es soweit kommt, einfach mal die Frage, was jeder normale Leser sich fragen würde. Wie kommt man auf die Idee, diese Geschichte zu erzählen?
Ja, wir beide haben die Dokumentation von Nick Blomfeld gesehen und waren davon so berührt, dass wir uns dann näher mit der Geschichte von Leonard Cohen und Marian Elan beschäftigt haben. Wir haben also Biografien gelesen, haben Filmdokumente angeschaut. Natürlich, Leonard Cohen war uns auch ein Begriff und wir mögen seine Songs. Und da wir beide als Autoren-Ehepaar für den Aufbau-Verlag schreiben, in der Reihe Berühmte Paare, wo unser letztes Buch über Salvador Dali und Gala gespielt hat, haben wir dem Aufbauverlag dieses Thema vorgeschlagen, dass wir uns einfach näher mit der Geschichte der beiden beschäftigen wollen.
Ja, und wie man am Ergebnis sieht, haben die eingewilligt und wir haben uns rangetraut an das Thema.
Sehr schön. Haben Sie gerade schon ein paar Dinge angesprochen, die mir auch in den Sinn gekommen sind, nachdem ich das Buch gelesen habe. Der Film war zuerst da, den Film haben Sie zuerst geschaut und danach ist das Buch erst entstanden.
Ja.
Musste man sich dafür auch eine Genehmigung holen, um an der Geschichte in Anführungszeichen teilzuhaben? Weil es wird ja auch in dem Buch gesagt, es ist ja eher von dem Autorengespann, von Ihnen, das als eine fiktive Geschichte dargestellt. Muss man sich da trotzdem eine Genehmigung einholen oder kann man einfach erzählen?
Naja, dadurch, dass es wirklich eine fiktive Geschichte ist, ein Roman ist, kann man einfach erzählen. Man muss auch dazu sagen, das wissen Sie ja vielleicht sogar viel besser wie wir, dass man relativ wenig Material über die Zeit in Hydra findet, gerade jetzt bei Cohen selber. Wir haben uns auch für dieses Buch dann eher an diese Biografie der Marian Elan gehalten, beziehungsweise an das Interview, was sie einer Reporterin in Norwegen gegeben hat, dieses berühmte Radiointerview, aus dem dann dieses Buch entstanden ist über Marians Biografie. Dazu gab es dann natürlich diesen Film, aber wir haben relativ schnell auch bei der Recherche festgestellt, dass viele Lücken da sind, dass man eigentlich so dieses tägliche Leben, was wir ja abbilden wollten, dass man das relativ fiktiv erzählen muss, ohne dabei diese Charaktere in Frage zu stellen, über die wir erzählen wollten halt.
Und wir haben dazu eben auch Bücher genutzt, die Johnstons waren ja zum Beispiel da. Oder wir haben Reiseberichte, Kassantzakis hat so schön über diesen Frühling in der Ägäis beschrieben. Also uns praktisch Reiseberichte dieser Zeit hergenommen, um uns so ein Bild von Hydra in den 60er Jahren zu machen. Wir waren zwar mal da vor ein paar Jahren, haben natürlich auch die Insel kennengelernt und hatten auch zum Glück ein Video gemacht, sodass wir das abrufen konnten, wie es da ist, wie es da riecht, wie es da welche Geräusche da sind, aber natürlich in 60er Jahren war das noch mal ganz anders als jetzt vor ein paar Jahren, wo wir dann eben da waren.
Insofern ist es wirklich reine Fiktion, basierend natürlich auf dieses Material.
Okay. Wurde dafür, für diese Recherchen, wenn Sie sagen, Sie waren auf Hydra, ich war letztes Jahr noch mal auf Hydra, das Haus von Cohn besucht oder die Taverne Duskos, wo er immer praktisch dort war, oder die einzelnen Cafés?
Also wir haben uns dieses ganze Hafenareal haben wir uns angeguckt. Wir waren auch am Haus. Das Haus war aber verschlossen. Also man kam in dieses Haus nicht hinein. Man konnte nur in diese Gasse reingehen. Man konnte sich diesen Bougainvillea-Busch vor der Tür angucken sozusagen. Aber die Option, jetzt reinzugehen, es war eher so eine Spurensuche, wo man...
Also eher, wie es riecht und wie es klingt, ja. Und wie so das Lebensgefühl ist, das war für uns so ein Thema. Auch der Laden von Katzikas, wie sah der aus und was gab es da drin und so. Da haben wir uns ein bisschen schlau gemacht.
Aber Sie wissen ja auch, dass da jetzt heute ein Café drin ist und so weiter. Also wir haben dann natürlich, das ist dann auch so eine Aufgabe, versucht, Foto, Bildmaterial aus dieser Zeit zu bekommen. Oftmals, die kennen Sie ja auch, die Bilder, waren die Figuren natürlich, die Hauptprotagonisten im Vordergrund abgebildet irgendwie, aber uns hat dann auch oft der Hintergrund interessiert, wie sah es da aus, um eigentlich wirklich zu versuchen, möglichst authentisch das rüberzubringen.
Kennen Sie das Buch Half the Perfect World?
Ja, also vom Titel gelesen haben wir es nicht.
Das sind sehr viele Bilder aus den 60er Jahren, auch von anderen Autoren dabei, die zu der Zeit an der Uetersee gelebt haben. Weil ich hätte jetzt tatsächlich auch nochmal so gefragt, also es gibt in den letzten 2-3 Jahren schon einige Bücher, vor allem halt englischsprachige, selten welche ins Deutsche übersetzt. Aber welches ins Deutsche übersetzt worden ist, ist das von der Polly Sampson. A Theater for Dreamers. Sommerträume auf Deutsch, keine Ahnung, wie es genau heißt. Haben Sie so Sachen vorher gelesen, bevor Sie sich an die eigene Fiktion dran gemacht haben?
Ja, also man muss sich das ja so vorstellen jetzt, wir haben, also der Impuls war der Film. So, dann ist es ja halt so, dass denn der Verlag natürlich jetzt erstmal sagt, wir möchten gerne eine Storyline. Über was wollt ihr überhaupt erzählen? Und dann geht dieser Rechercheaufwand erstmal los, dass man eine grobe Storyline strickt, dass man erstmal guckt, was ist auf dem Markt alles überhaupt da? Und wie gesagt, dann ging es los mit den Biografien, dann weiterführendes Material. Dann haben wir Ihr Buch entdeckt, Titan der Worte, was für uns auch sehr hilfreich war, weil es doch... diese Anfangszeit, auch was das Musikalische anging in New York, sehr, sehr detailliert abgebildet hat. Sie haben ja auch vielleicht bei uns im Nachgang gelesen, dass wir Probleme hatten, manchmal Termine zuzuordnen, weil eben Judy Collins zum Teil völlig unterschiedliche Aussagen, die gleiche Frau, völlig unterschiedliche Aussagen zum Startbeginn von Leonard Cohen in New York gegeben hat. Also einmal war es das Festival im Central Park, dann war es wieder dieser Auftritt in diesem Village Theater, wo dann eben die Frage ist, ja, und dann müssen wir natürlich auch, und dann sind wir wieder beim Roman, entscheiden, was ist jetzt für den dramaturgischen Bogen wichtig, was kann man jetzt dem Leser zumuten, wo geht er auch noch mit? Ja.
Das ist ein schöner Ansatz für eine Frage, die ich vorher auch schon hatte. Der Film ist ja, sage ich jetzt mal, in der Fangemeinde oder in der Film-Community schon ein bisschen kritisch beäugt worden, weil da das nicht so ideal alles so dargestellt worden ist. Dann sagen Sie, Sie sind von dem Film inspiriert worden, wahrscheinlich halt von der Liebe, die sich dahinter verbarg oder verbirgt. Aber wie geht man dann praktisch mit sowas um? Weil auch in dem Film sind ja Lücken. Wie versucht man die zu schließen?
Ja, also ganz spannend ist natürlich auch zu schauen, Marianne Ihlen, Leonard Cohen, da gibt es ja praktisch so ganze Stücken, die eben in dem Film auch nicht vorkommen. Also zum Beispiel die Abtreibung des Kindes, das ist ja was wir auch im Buch thematisieren. Und da haben wir natürlich sehr viel recherchiert, wie eine Frau in dieser Zeit überhaupt praktisch damit umgehen konnte. Also das war ja, wir reden ja immer noch von den 60er Jahren, war ja nicht Usus und man konnte nicht irgendwo hingehen. Also auch, was es für die emotional belastet. Und wir haben eben hier auch zum Beispiel Interviews mit Frauen geführt, um uns einzufühlen in diese Situation, die ja im Film nur so, sagen wir mal, in ein paar Bildern abgehandelt wurde. Und das ist ja für eine Frau auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und wir haben also praktisch auch so, wir sind ja beide ein Künstlerpaar und uns da versuchen einzufühlen in so eine Beziehung, die ja auch immer relativ schwierig ist. Also weil ja so ein Künstlerpaar ist natürlich einerseits befruchtet man einander, andererseits gibt es natürlich auch, sagen wir mal, Grabenkämpfe und es gibt eine bestimmte Art von Schwierigkeit, die in so einer Beziehung dann auch innewohnt und ja, die wir dann auch wieder gespiegelt sehen in den Paaren.
Und was noch dazu kommt, ich bin absolut bei Ihnen und ich kann auch die Kritik aus der Fangemeinde verstehen, weil Bloomfield hat sich hier natürlich als Fan auch von Marianne Eilen geoutet in dem Film. Machen wir uns nichts vor. Also das war ja eine Hommage im Grunde genommen an Marianne Eilen. Deswegen war es uns eigentlich wichtig, Cohn als Figur greifbarer zu bekommen, gegenzuschießen. Und das Tragische für, also gegenzuschießen in der Handlung, ne? Und das Tragische für uns war leider, dass bei fast allen Cohn-Biografien, die wir in die Hand bekommen hatte, er natürlich, weil er ein sehr, sehr intensives und auch, sage ich mal, in mehreren großen Abschnitten geteiltes Leben hatte, ne? Und Hydra hat für ihn natürlich, glaube ich, am Ende nicht mehr die exemplarische Rolle gespielt, wie das für Marianne Eilen noch der Fall gewesen ist. So, dass das praktisch ja in den Biografien wir jetzt über Leonard Cohn kaum was gefunden haben, wie es ihm auf Hydra ergangen ist. Sondern es war einfach nur, wir hatten eigentlich nur die Fakten, dieser zweite Roman, Beautiful Losers, das Scheitern und dann eben die Neuausrichtung, das Neufinden, wo wir dann eben, wie gesagt, auch in Ihrem Buch dann sehr gut ansetzen konnten mit der New York Zeit, aber davor, das war so irgendwie so wie so ein Loch, aber es ist ja auch verständlich im Nachhinein, es war eine Findungsphase und auch ein Bereich, den er nachher dann irgendwann abgewählt hat, wo klar war nach Flowers for Hitler und Beautiful Losers, er ist ein Akrobat und ein Titan der Worte, so schön, wie Sie das beschrieben haben, aber eben auf der anderen Seite war klar, in der herkömmlichen Art und Weise, wie er versuchte, damit Geld zu verdienen, waren einfach Grenzen dann gegeben halt, ne? Und insofern haben wir diesen Film auch schon als das betrachtet, was es war, wo uns klar war, das gab diese Liebe, aber es fiel uns dann schwer, wirklich einen Leonard Cohn zu fassen, diesen jungen Leonard Cohn dann zu fassen, weil er selber über sich zu dieser Zeit sich dann kaum geäußert hat oder wir also wirklich kaum tragbare... Wir
haben halt Dokumente, Fotos und sowas.
Und da muss ich sagen, habe ich mich zum Teil auch mit dieser Leonard Cohn Community in Verbindung gesetzt, weil er war ja unter anderem auf Hydra Trauzeuge von seinem besten Freund, diesem griechischen Maler mit, also den amerikanischen Maler mit griechischen Wurzeln. Und da gab es ja auch dann Informationen, es gab sogar eine Postkarte von diesem, so eine Danksagungskarte von diesem Brautpaar, wo was die Leonard Cohn handschriftlich nach London zu einem Freund geschickt hat. Und das sind dann so eine Sachen, da mussten wir ganz feinfühlig irgendwo rumgraben, um Informationen da heben zu können, die wir dann mit ihm in Verbindung bringen konnten. Also es war sehr...
auch, wie so eine griechische Hochzeit überhaupt gelaufen.
Gut, das war dann auch dann wieder die klassische Recherchematerial, das ist klar, ne? Aber eben... Du musst Authentizität und gleichzeitig Atmosphäre ja rüberbringen und das war manchmal sehr, sehr schwer, zumal, das wissen Sie viel besser wie wir, Leonard Cohn später im Alter auch nochmal Persönlichkeitswandel durchgemacht hat nach dem Kloster mit der Halleluja-Tour und so weiter, also mit diesen ganzen Geschichten. Den konnte man jetzt nicht eins zu eins transkribieren nach vorne auf den jungen Leonard Cohn, weil das war eine völlig andere Person zu dem Zeitpunkt ja auch noch.
Das ist interessant. Wie würden Sie denn die alte Leonard Cohn-Figur und die neue Leonard Cohn-Figur beschreiben?
Also er selber hat sich ja als junger Mann als sehr raumgreifend verstanden. Also er hat ja immer gesagt, alles, was in der Welt passiert, hat mit ihm irgendwie einen leichten Bezug. Also er hat ja so eine leichte Hybris, der Mann. Also wenn ich das jetzt mal unter uns so sagen darf. Und der junge Leonard Cohn. Und er war sich natürlich seiner Attraktivität bewusst und gleichzeitig war es natürlich auch vielleicht nicht ganz so förderlich, nur unter Frauen aufzuwachsen halt. Also er hatte natürlich... Er wusste um seinen Charme, er wusste um sein Aussehen, um seine Wirkung und natürlich, ich sage mal so, hatte er darum beneiden wir ihn eigentlich sogar mit Logan und so weiter. Er hatte ja ein Umfeld an der, Layton, ein Umfeld sich geschaffen oder auch an der Uni und so weiter. Das ist natürlich fantastisch für eine geistliche oder geistige, nicht geistliche, erstmal geistige Entwicklung, die dann nachher sicher auch in vielen Fragen spirituell aufgeladen wurde.
Und der alte
Leonard Cohen ist natürlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ja diesen Halleluja-Film von ihm, der jetzt erst letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist. Ja. Und da finde ich, da ist er also wirklich perfekt getroffen, also meiner Meinung nach. Also so dieses Altersweisheit, diese Demut, die er vor dem Leben hatte. Und dann, wie er selber, Sie haben das, glaube ich, geschrieben in Ihrem Buch, der Sänger, der mit der Bettlerschale wieder zurück auf die Bretter der Welt muss, weil eben nichts mehr da war. Und ich fand dieses Bild, das fand ich so treffend, so prägnant, wo ich mir gedacht habe, jawohl. Aber das hat ihn eben auch ausgemacht. Und ich meine, heute im Nachhinein muss man sich mal vorstellen, jemand scheitert als Schriftsteller und beschließt dann, Singer-Songwriter zu werden. Ich meine, wenn wir zu unseren Eltern gekommen wären, hätten gesagt, also wir sind jetzt als Schriftsteller gescheitert, aber wir machen jetzt eine Band auf. Ich glaube, das wäre irgendwie, das hätten die nicht verstanden. Ne? Und,
aber auch diese Möglichkeiten,
die aber er ausgelotet hat. Ja, und das ist auch eins in seinem Leben, glaube ich, das auch, ich glaube, er hat alle Facetten ausgelotet, auch dieses Religiöse. Ne? Wenn man überlegt, als jüdischer Junge geboren, eine katholische Kinderschwester, also Kindermädchen, mit denen er sonntags in die Messe geht, dann diese buddhistische Entwicklung und trotzdem sind diese Texte, viele seiner Texte von alttestamentarischer Tiefe, die einfach, also das ist schon, er war schon ein Phänomen, das muss man ganz ehrlich sagen.
Und brauchen Sie mir nicht zu sagen.
Ja, eben, dann trage ich Öl nach Athen.
Darf ich fragen, ob Sie ihn getroffen haben? Haben Sie Leonard Cohen getroffen?
Leider nie, nein, das hat sich nicht ergeben. Aber Sie haben ihn getroffen.
Ja, schon das erste Mal 1976.
Wow.
Und dann in den 80ern, in den 90ern sehr oft und während der letzten Tour sehr oft, war dann tatsächlich auch noch 4 Wochen vor seinem Tod, war bei ihm in Los Angeles. Wow. Und war dieses Jahr jetzt nochmal in Montreal, um auch ein Buch, eine Abschlussrecherche zu machen, die sich mit Leonard Cohens Heimatstadt beschäftigt. Und war da nochmal an seinem Elternhaus, an seinem damaligen Wohnhaus, sind beide mittlerweile verkauft. Aber ich hatte tatsächlich das Glück, noch zu seinen Lebzeiten in den Häusern drin, in den Wohnungen drin gewesen zu sein und konnte mir dann auch so ein bisschen das Ganze so ein bisschen veranschaulichen. Ja.
Wie haben Sie ihn erlebt, also diesen Wandel vom 76 bis, oder gab es da einen Wandel? Haben wir das vielleicht völlig falsch verstanden?
Nee, da ist nichts falsch zu verstehen. Nee, letztendlich finde ich, und das ist das, was für mich gibt es keinen alten und keinen jungen Leonard. Ich differenziere das nicht. Muss dazu sagen, das Wissen, das sich dann mit der Zeit so angehäuft hat, manchmal ist es auch ein bisschen hinderlich, weil dann tut man sich ja auch so sein eigenes Bild davon machen. Aber dadurch, dass ich ihn in Anführungszeichen über Jahrzehnte immer wieder getroffen hatte und auch Kontakt hatte, hat man da nicht so viel, also ich sag's mal vom Wesen her, hat man nicht so viel Veränderungen wahrgenommen. Wobei die Anfang 70er Jahre, wo er dann wirklich, wenn man das so sieht, in dem Isle of Wight Festival Film, schon ein bisschen weggedröhnt und unter dem Einfluss diverser Substanzen, das sind natürlich Aufnahmen, die kann man mit denen von heute oder später nicht vergleichen. Aber nee, für mich war er und ist er von Anfang an und in der Erinnerung immer noch, ich sag's mal, one of the last Bohemians of the modern time. Das ist halt einfach so ein Gentleman mit Attitüde, eine Künstlerfigur, ein Weltmann. Und der war ja nicht so groß, ich glaube 1,75 maximal. Und wenn der aber in den Raum gekommen ist, oder ich kann mich noch daran erinnern, ich bin mal eingeladen worden, 2013 in Montreux bei einem Jazzfestival, hat er nachmittags einen Soundcheck gemacht. Und die Soundchecks auf der letzten Tour begannen immer so, dass er so gegen 3, 3:30 allein auf die Bühne gegangen ist, Und dann erst und dann so ein bisschen alleine gespielt, vor allem so akustische Sachen wie Suzanne oder Bird on the Wire. Und so eine halbe, dreiviertel Stunde später kam dann die Band hinzu, einer nach dem anderen, und hat dann praktisch so ein bisschen die schnelleren Songs gespielt. Und dann habe ich dann tatsächlich in diesem Auditorium Stravinsky Forum irgendwo ganz hinten gesessen, habe mich ganz klein gemacht, und der Mann steht da vorne auf der Bühne. Sonst war niemand in dem Raum, und der Raum ist voll. Ja. Der braucht, später kamen dann 6.000 Leute und haben das Forum voll gemacht als Zuschauer, aber der Raum war vorher schon voll, obwohl nur er da war. Also ja. Ich zähle mich nicht dazu, sondern ne, also er steht da oft auf der Bühne, hat eine wahnsinnige Aura. Und die ist, sage ich jetzt mal, die war in den, ich habe ihn live on stage zum ersten Mal Mitte der 80er Jahre gesehen, nee, Ende der 70er, aber intensiv in den 80ern. Und dieses Gefühl der 80er hat sich in den 90ern und später in den 2000er Jahren nicht groß verändert. Also ich mache nicht so viel Unterschiede. Ich finde es halt nur schön, dass er halt diese unterschiedlichen Häutungen mitgemacht hat, wie Sie vorhin so schön beschrieben haben, mit Klosteraufenthalt. Aber er hat ja vorher auch immer 4-5 Jahre vergehen lassen, bis ein Album gekommen ist. Der hat ja vorher immer irgendwas anderes gemacht, was ihn halt irgendwie so ein bisschen geprägt hat. Aber ich glaube, die Wesensart, die Wesensart dieses Künstlers und auch Menschen und der Persönlichkeit, tue ich nicht so zwischen alt und jung differenzieren. Ich glaube, der hat einfach nur sein Ding gemacht. Der hat einfach von Anfang an irgendwas im Kopf gehabt, hat eine rechte und eine linke Schranke gehabt, hat ein Ziel vor Augen gehabt und hat sich dann einfach durch so einen Tunnel durchtreiben lassen und hat alles mitgenommen, was ihn quasi da mitreisen ließ. Aber das ist so meine Sichtweise. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich mit Leonard Cohen beschäftigen, alle ihr eigenes Bild haben, und das ist auch gut so.
Ja gut, er ist ja auch so facettenreich gewesen, glaube ich, dass sich jeder das nehmen oder raussuchen kann, was ihnen an ihm gefällt. Halt.
Genau, was für mich letztendlich Kunst, was für mich letztendlich Kunst ausmacht. Ja, wenn das Kunst kann, dann kann Kunst was.
absolut. Und er hat auch immer wieder überrascht. Also er hat da auch von überall mehr diese Einflüsse genommen. Also ob das jetzt aus der russischen Community seiner Mutter, seiner Eltern quasi war, dann auch dieses Griechische. Also er hat ja auch diese musikalischen Einflüsse ständig einfließen lassen. Und dadurch ist das, was er gemacht hat, einfach ganz besonders geworden. Also das war nicht so Musik von der Stange, sondern einfach jeder Song ein Kunstwerk.
Er blieb ja auch nie an der Oberfläche. In Griechenland hat er denn Griechisch gelernt? Also er hat sich dann auch immer versucht, wirklich dann so reinzugeben, dass es dann für ihn auch so einen Mehrwert hatte halt. Also das fand ich schon inspirierend, auch dass
auch aus neugierig geblieben. Diese, also er hätte ja auch satt sein können, hätte sagen können, Ende der 70er, ich habe meine Lieder und die spiele ich jetzt bis zum Ende meiner Tage, und gibt es ja auch so Künstler, und das war aber nicht sein Ding. Also der hat immer wieder neugierig entdeckt, und das hat uns auch so fasziniert. Also bis ins hohe Alter auch noch geistig fit und interessiert. Also das ist wirklich eine Gabe.
Ja, und mit so einer gewissen Nonchalance einfach. Das ist so auch das, wo habe ich auch zu meiner Frau gesagt, aber sowas kann man fürs Alter dann schon mitnehmen, dass man sich so irgendwie sagt, nee, komm, nimm dich nicht so wichtig, ist alles schön, war eine tolle Zeit. Und
ja, auch über sich selber.
Ja, und über sich selber auch mal lachen können. Also das fand ich auch, er war, also mit 60, da war noch ein junger Mann und hatte Träume. Ne? Und da dachte ich mir, da steht so ein 82-Jähriger und der sagt so einen Satz. Oder so ein 80-Jähriger in dem Fall. Als er 60 war, war er jung und hatte Träume. Wo ich mir denke, Alter, das ist natürlich, da muss man natürlich auch ein bisschen so verstehen, die Herkunft. So, das ist auch so ein bisschen dieser jüdische Witz. So dieses eben sich auch nicht so ganz so ernst zu nehmen halt. Also sie haben ja auch so einen ganz eigenen Zugang, oder auch so manchmal, wo man dann so mit so einem Augenzwinkern, ja, nee, er war nie ein großer Liebhaber. Und er war, also so, wo du dann immer merkst, so, das ist so, das Kokettieren auch so ein bisschen halt. Ne? Da war ja auch ein Meister drin. Also das hat uns auch
sehr die Texte, gefallen. Die sind, ja. Der wird ja oft so klischee-mäßig so als Melancholiker und als trauriger Bade so ein bisschen dargestellt. Aber der Mann war extrem lustig und hatte einen ganz speziellen ausgeprägten Humor, auch so eine Situationskomik, die plötzlich abrufbar war. Und das fand ich halt unheimlich sympathisch, dass halt einer mit so viel Inhalt und so viel Schwere in seinen Texten dann trotzdem so viel Humor zeigen kann. Wie muss man sich die Arbeit zwischen zwei, gut, Sie sind jetzt verheiratet als Paar, wie muss man sich zwei Menschen, Männlein und Weiblein, aber ein Buch, eine Geschichte, wie muss man sich die Machart, die Vorgehensweise vorstellen? Wie geht sowas?
Wir sind so immer so irgendwie wie Sparringspartner gegenseitig. Also alles, was wir entwickeln als Storyline und so, also wir gehen praktisch nur am Strand hier spazieren und sind ständig im Brainstorming sozusagen. Also es wird irgendeine Geschichte, irgendein Thema angedacht, was uns interessiert, und dann gehen wir das praktisch an. Also Frank ist der sehr stark recherchiert, und dann klopfen wir das beide ab. Ob das eben so sinnvoll
ist, genau.
ob die Storyline entwickeln. Und wenn wir das dann haben, teilen wir dann quasi alles auf die Kapitel, wer schreibt welches Kapitel,
okay,
und gehen dann wechselseitig drüber. Also den Hauptteil des Textes schreibt meistens Frank, und ich bin mehr die Lektorin, die Hauseigene, und korrigiere das bringe meine eigenen Ideen ein. Also so läuft es.
Aber das ist halt ganz wichtig. Wir sind zu zweit eben stärker als jeder alleine. Und wir spielen immer, also unser Leben besteht gerade kreativ wirklich im Ping-Pong-Spielen. Meine Frau ist ja auch Malerin. Aber da ist es eben wirklich wichtig, dass ich weiß, es gibt einfach auch so diese Instanz, an der man, und dadurch, wir sind jetzt 33 Jahre zusammen, also wir müssen nicht mehr viele Worte verlieren. Es ist ganz klar, in welche Richtung wir denken. Und oft gucken wir uns auch nur an und dann ist klar, alles ja, so, du bist der gleichen Meinung wie ich.
Und man kann auch ganz offen sein.
Und man also kann bei offen uns sein.
Es gibt auch mal Schreiduelle und Streit. Und also
dafür haben wir einen großen Strand, da kann man dann 2 Stunden spazieren gehen und kommt dann mit einem Stück Kuchen wieder und sagt, komm, lass uns doch mal eine Tasse Kaffee trinken und dann reden wir mal in Ruhe drüber. Oft sind das aber auch wirklich kreative Sachen, über die wir ins Streiten kommen, Figuren heraus, weil wir natürlich manche Sachen anders sehen. Das ist natürlich auch die Frage von Geschlechtern. Und insofern ist es sehr gut, wenn man über Paare schreibt, dass man selbst ein Paar ist, so kann Silvia eben diese weibliche Seite ausloten. Ich versuche mich in diese männliche Seite reinzudenken, aber eben in wechselseitigem Spiel geht das halt. Ne? Und am Ende sind wir dann.
Aber es ist wirklich so, einer schreibt vordergründig, der andere korrigiert oder wirkt so als Projektionsfläche. Es ist aber nicht so, wie es einmal ganz kurz geheißen hat, der eine schreibt das Kapitel, der andere das Kapitel, der andere das Kapitel, oder wie muss man sich vom Vorgang, vom
Prozess her vorstellen? Das hängt ein bisschen von den Themen ab. Ne? Wir haben einen großen DDR-Roman beide geschrieben, das gehört jetzt nicht hierher, aber der Nur einmal mit den Vögeln ziehen heißt der, und da ist es eben halt wirklich so, dass wir das ganz stringent aufgeteilt haben, weil wir eben auch unterschiedliche Erfahrungen in diesem System gemacht haben und jeder schilderte mehr oder weniger seine Parts. Bei diesen Büchern. Und
da war so Hälfte, Hälfte ungefähr.
Genau.
Hälfte Kapitel habe ich verfasst, Hälfte hat Frank verfasst. Und beim Kohnbuch war es so ungefähr 2/3, 1/3.
Genau.
Also, und dann gehen wir immer wechselseitig drüber, damit ja auch der Stil passt. Also der Leser, der darf ja nicht merken, jetzt hat sie geschrieben, jetzt hat er geschrieben. Also, sondern wir haben eben vom Stil her da so eine Melange gefunden, dass wir wirklich das, was wir schreiben, eine Einheit ist dann.
Katze reinlassen.
Ja, die Katze ist natürlich auch immer dabei.
Die steht um 9:30 morgens auf der Treppe, und wenn ich da nicht ins Büro gehe und arbeite, gibt es Terror im Haus.
Okay. Ja, gut, Katzen gibt es auf Hydra auch genug.
Ja, eben. Ja, genau.
Dadurch konnten wir uns die Katzen auch gut reinführen. Und es ist natürlich auch immer schwierig zu entscheiden, so, welche Informationen nimmt man jetzt rein, was lässt man raus. Und das ist auch zum Teil, müssen wir beide dann immer auch mal Grabenkämpfe ausfechten, was sozusagen dann in dem Buch unterkommt dann was nicht.
Ja, aber das kennen Sie ja als jemand, der schreibt auch, man biegt dann irgendwann falsch ab, weil man einfach von der Geschichte so fasziniert ist und sagt, also diesen Part, der muss unbedingt jetzt noch mit rein. Und dann stellt man fest, nachher im Bogen ist es einfach zu viel. Ne? Und dafür ist es dann eben wichtig, dass man dann wirklich da gegenseitig drauf gucken kann. Und wir haben es eben auch gelernt über die vielen Jahre, es ist jetzt unser 7. oder 8. großer Roman, dass man dann eben wirklich auch auf die Intention des anderen hört. Man muss nicht gleich die gleiche Meinung haben, aber eben schlussendlich ist das dann schon wichtig. Aber eben, da entwickelt sich so eine gewisse Sensibilität über die Jahre. Und damit kriegt man das dann ganz gut hin. Es gibt natürlich auch so Sachen, wenn wir Thriller schreiben oder Action, das machen wir auch. Wir haben über das Neptun Hotel in Thriller 86 geschrieben, über den Kalten Krieg. Das ist dann so hauptsächlich mein Part, weil das interessiert mich dann auch. Aber da sind wir dann eben auch zusammen nach Dresden gefahren, haben ein großes Interview geführt mit einem Militärhistoriker. Und da hat dann Silvia dann auch ganz klar, weil es da auch eine große Frauenrolle und große Frauenfigur drin gibt.
Und eine Liebesgeschichte.
Und eine Liebesgeschichte natürlich, wo dann eben auch klar sein muss, die Intention, was bewegt denn so eine Frau? Da geht man als Mann manchmal mit anderen Ansichten ran oder Vorstellungen ran, die dann sich dann aber relativ gut korrigieren lassen.
Jetzt ist das Buch fertig. Ich kenne das auch im Umgang mit Verlagen. Ein Autor gibt 600 Seiten ab, 400 werden am Schluss gedruckt. Ist das Werk, was abgegeben worden ist? Oder gibt es irgendwie noch das Gefühl, da fehlt noch was? Oder da wurde an der falschen Stelle gekürzt? Oder auch im Nachhinein hätte man noch das und das dazu ergänzen können? Gibt es irgendwas, was noch nicht ganz so ist, wie es vielleicht das Autorenpaar gerne hätte?
Also man muss dazu sagen, dass Leonard Cohn-Buch fiel eben in eine sehr schwierige Zeit, jetzt auch für mich. Meine Eltern habe ich letztes Jahr beide verloren und wir haben dann immer zwischen meinem Elternhaus in Thüringen und hier auf Rügen hin und her gependelt und dazwischen das Buch geschrieben. Also das war insofern für uns sehr, sehr intensiv. Eigentlich wieder interessant, weil dieses Ruhelose, was der Cohn hatte, das haben wir eben da quasi auch genau live gehabt und gespürt. Und dadurch waren natürlich einige Aspekte, die wir vielleicht noch ausgeweitet hätten, also gerade auch im zweiten Part, wo eben dann Leonard Cohn auch als Musiker Fuß gefasst hat und wo die Beziehung zu Marianne Ihlen ja auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, den Bereich haben wir dann eigentlich im Buch so ein bisschen gekürzt und ausgespart, also so, dass wir dann relativ schnell von Hydra dann über New York dann zum Schluss gekommen sind.
Naja, und es ist halt einfach so, du musst natürlich auch irgendwo immer Zugeständnisse machen.
Buch durfte auch keine 600 Seiten
haben. Das Buch durfte auch keine 600 Seiten haben, weil es soll ja immer noch irgendwo lesbar sein, zumindest wenn man abends im Bett liegt, damit es einem nicht pausenlos auf die Nase fällt vom Gewicht her. Aber eben, was auch wichtig war, dass natürlich als Autor geht man ja gerne auch so ein bisschen so in die Abgründe rein. Und wir wissen ja, wenn wir über die Ende 60er Zeit reden, einfach nur Sex, Rock'n'Roll und alles Mögliche, was da im Gegenstand war. Und da sind eben auch so manche Idee ist dann eben also auch so dem Verständnis des Lesers dann, wo man dann gesagt hat, nee, also so intensiv kann man das jetzt nicht zeigen. Und wo wir aber schon andere Formulierungen und auch andere Berichte aus der Zeit gefunden haben, wo wir wussten,
also wir hätten es noch etwas
noch gerne etwas exzessiver geschildert, aber da gab es dann eben auch ganz klare Vorgaben, dass man dann Leute, also Entschuldigung, es soll immer noch ein Liebesroman bleiben und wir schreiben jetzt.
Man
wollte den Leser nicht verschrecken. Und okay, da haben wir dann gesagt, gut, okay, dann ist es eben so. Und da bremst man dann natürlich bestimmte Sachen ein, wie jetzt diese Szene, die es ja wirklich auch gegeben hat, mit Jack, der zu Besuch kam und sich dann als mit Opium gefüllter Strohesel herausstellte. Also die Sachen gab es natürlich ganz klar, das war eine Künstlerkommune.
Aber eben sehr abgespeckt.
Oder eben auch, was weiß ich, es gab ja auch Berichte darüber, dass also gerade auch Marianne und Leonard den Johnson öfter volltrunken nach Hause gebracht haben, weil der ein schweres Alkoholproblem hatte. Das sind dann alles so Sachen, die natürlich vorhanden sind, wo denn aber die dann eben einfach der Geschichte und dem Anlass eines Liebesromans dann aber auch eben unter den Tisch fallen, wo man dann gesagt hat, Leute, jetzt da geht's nicht so hart zur Sache bitte und auch politische Diskussionen. Wir haben natürlich Leonard Cohn, klar, gerade in seiner Anfangszeit die Auseinandersetzung, Mensch, wir reden vom Kalten Krieg, wir reden von Erwin Layton, die Auseinandersetzung mit Atombomben, die Frage von, das war ja die Kuba-Krise, das war ja alles en vogue zu dem Zeitpunkt und wo man dann aber eben einmal das Thema anschneiden kann und möglichst auch noch, wie wir das haben, in einem netten Ambiente mit Canadian Summer und eben Hirschgulasch aus dem Topf, ne, so dass einfach das Ambiente stimmt, und dann kann man ja auch mal dann über den Atomkrieg sprechen. Aber dann, also das sind dann eben so Sachen, wo dann eben die Intention des Autors dem Charakter des Buches dann eben untergeordnet werden.
Okay. So ganz am Schluss hätte ich noch so zwei eher logistische Fragen. Eins, ich habe am Anfang gar nicht so genau drauf geguckt, dann habe ich länger hingeguckt. Das ist ja gar nicht Leonard Cohen auf der Titelseite. Warum nimmt man da nicht ein Foto von Leonard Cohen? Ist das eine rechtliche Geschichte, copyright-rechtliche Geschichte oder ärgert das Autorenpaar auch?
Nein, das weiß das Autorenpaar, das hängt mit der Reihe zusammen. Und zwar ist es halt so, in dieser Reihe Große Paare sind ja inzwischen 8 oder 9 Bücher erschienen. Ja. Unter anderem haben wir ja, wie gesagt, Gala Dalí dazu beigetragen und Leonard Cohen. Aber es gab eben auch jetzt über Rilke oder über Gropius oder Bachmann und so weiter Romane. Und die
Argumentation war, dass nicht über alle diese Paare Cohen wäre kein Problem gewesen, aber es gibt nicht über alle diese gleichwertigen Fotos, die man hätte als Cover verwenden können. Und jetzt wäre das für die Reihe nicht so günstig gewesen. Hier macht man Leonard Cohen drauf, bei der Frau Bachmann macht man vielleicht irgendein Foto drauf. Also dass man wollte sozusagen den Charakter der Reihe, die Bildsprache wollte man einheitlich halten. Dadurch hat man für alle Bücher praktisch so ähnliche Paare gesucht und die dann Models verwendet.
Aber Sie werden lachen, Gala Dalí, das Buch, was das erste in der Reihe war, was wir geschrieben haben, ist inzwischen in 9 Ländern erschienen als Lizenz.
Und überall
ist Gala und Dalí. Überall ist Gala und Dalí drauf.
Gratulation.
Also insofern. Auch da ist es dann natürlich dem Vertrieb des Verlages,
die
gesagt haben. Da mussten wir uns als Autoren beugen. Genau. Wobei wir gerade die Paare hatten, wo wir absolut bei Ihnen sind, wo es wunderbares Ausgangsmaterial gefunden
hat. Das ist übrigens ein Grund, ich habe ja irgendwann mal angefangen, also ich habe ein wahnsinnig großes Archiv. Das ist über die 40 Jahre, in denen ich mich mit Cohen beschäftige, es hat einfach wahnsinnig gewachsen. Und habe auch teilweise ganze Tourneen von ihm mit begleitet, habe Fotos gemacht ohne Ende. Und irgendwann ist er halt gestorben und dann stand ich da mit meinem Archiv und dachte mir, was machst du? Und ich habe in der Tat, Sie haben es ja erwähnt, einmal das Titan der Worte, da auch Dank dafür, dass Sie mich da hinten erwähnt haben. Das war im Prinzip der Nachfolger von dem 10-12 Jahre voraus veröffentlichten Partisan der Liebe, die ersten 2 deutschsprachigen Leonard-Cohen-Biografien, war aber, deswegen habe ich vorhin das so schmunzelnd gesagt, irgendwann habe ich mal 600-700 Seiten abgegeben, weil ich wollte irgendwann mal die allumfassende Leonard-Cohen-Biografie schreiben und dann kamen am Schluss 320 raus. Also die haben gekürzt ohne Ende, die haben fast 50% des Buches gekürzt. Ne? Also Titan der Worte ist 50% dessen, was ich tatsächlich geschrieben habe.
Wahnsinn.
Und habe dann irgendwann gedacht, komm, du hast so viele verschiedene Aspekte noch unbeleuchtet gelassen. Aber das sind dann teilweise auch spezielle Dinge oder so speziell, dass es eigentlich nur wirklich für Hardcore-Fans vielleicht von Interesse ist. Und habe dann eben diese Cohenpedia-Series da als Book on Demand. Da ist es mir egal, ob da jetzt 17, 170 oder 17.000 verkauft werden, ist mir völlig egal. Ich habe das Ding geschrieben und es ist weg. Es ist auch aus dem Kopf weg, es gibt es. Und da sind dann, wie gesagt, unterschiedliche Aspekte. Ist zum Beispiel David Bowie und Leonard Cohen eine relativ, ich sag mal, bizarre Konstellation, die es aber gibt. Oder auch Nick Cave wird demnächst kommen oder jetzt halt eben Leonard Cohen und Montreal. Dann vorher begonnen hat es mit dem Lexikon, einfach ein ganz normales Leonard Cohen Lexikon. Und da wollte ich halt sagen, da habe ich halt die totale Freiheit. Da kann ich draufklatschen, reinmachen, was ich will. Und bin völlig verantwortlich. Und der kann mal hingehen und sagen, was hat der da ausgesucht oder was hat der da zusammen gemacht? Aber ich kann es halt so machen und habe halt auch die Erfahrung, teils mit großen Verlagen, wo sie am Schluss dann halt überhaupt gar keinen Einfluss mehr drauf haben. Mhm. Aber was ich noch fragen wollte, vielleicht zu guter Letzt, es gab ja die Versteigerung der Marian Elan-Briefe, die Liebesbriefe. Mhm. Haben die in irgendeiner Art und Weise, oder was weiß das Autorenpaar darüber, und haben die in irgendeiner Art und Weise Aufschluss gegeben, um an dem Buch zu schreiben?
Ja, also wir haben in dem Radiointerview sind einige Briefe drin. Also wir haben ja das Buch praktisch, wurde ja Norwegisch und dann auf Englisch übersetzt. Wir haben es dann für uns auf Deutsch übersetzt, weil es liegt nur im Englisch vor und haben uns da teilweise auch an diesen Briefen dran gehalten. Also die waren sehr aufschlussreich, weil die auch nochmal so eine Tiefe haben und weil sie natürlich auch genau in dieser Zeit geschrieben wurden. Also sie sind praktisch auch ein wirklich authentisches Dokument. Und das war wirklich toll. Auch so vorher mit Axel Jensen, ihre ganze Beziehung kommt ja auch da in den Briefen vor. Und wir konnten das auch mit der Beziehung mit Axel Jensen, die spielt ja viel länger und viel intensiver noch rein. Das haben wir dann eben auch uns entschieden, so ein bisschen im Buch einzukürzen, aber das hätte auch noch viel mehr hergegeben.
Ja gut, aber das war dann natürlich auch eine Doppelung der Personen, weil Kohn damals ja auch Schriftsteller war, Jensen war Schriftsteller und du musst dann auch aufpassen, einfach wegen der Erzählweise, dass du dann eben die Schwerpunkte so legst, dass sich das eben nicht doppelt. Aber auf die Briefe zurückzukommen, was dort natürlich auch spannend war, wie gesagt, die Briefe, die wir gelesen haben, es ist natürlich toll, auf der einen Seite zu sehen, die Hoffnung, die Marianne Eilen immer noch hatte, dass praktisch alles sich irgendwie so weiter bewegen würde, und
Dass er wieder
dass er
zurückkommt.
auch wieder zurückkommt halt, ne? Und das Interessante war ja, am Anfang hat er ja noch die Hoffnung genährt, weil ja klar war, Judy Collins übernimmt Suzanne, und er hat dann ja auch Briefe geschrieben, wo er geschrieben hat, ja, also ist toll gelaufen, er hat in den letzten 3 Monaten 2 Songs verkauft, das Songschreiben, das liegt ihm, weil er eben auf seine Gedichte auch viel zurückgegriffen hat. Und also er ist da ganz erwartungsfroh. Und wenn jetzt die Kanadier also auch noch ihm eine Förderung für sein drittes Buch geben, also dann kommt er wieder zurück und dann ist alles schick.
Also die war immer in der Erwartung, er kommt nach Hydra, das Leben schließt wieder an.
Und das ist auch interessant, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Diese Erwartung bleibt irrsinnig lange. Also selbst als sie dann noch nach New York geht mit Little Axel und seine Familie auch kennenlernt und in Montreal auch mit ihm ja eine Zeit verbringt, dann ist es immer wieder, wo man merkt halt diese Hoffnung, die ist da, aber schlussendlich auch zum Scheitern verurteilt, weil in diesem Mahlstrom New York, in dieses Leben, in das er dann eintaucht, was auch an ihm ja zerrt. Es gibt ja auch diese Aufnahme, wo er, ich glaube, das wissen Sie besser wie ich, die erste oder zweite Platte rausbringt, wo er denn zu seinem Manager sagt, also bei dieser Signierstunde, die zerren hier alle an mich, also wenn das das Leben sein soll, dann gehe ich in mein Apartment, das halte ich nicht aus. Ne? Und ich glaube auch, dass er ein extrem sensibler Mann war. Und dass es wirklich mit dieser halben perfekten Welt, dass es das auf den Punkt bringt. Also am Anfang die halbe perfekte Welt Hydra im Sommer, dann die halbe perfekte Welt Montreal im Winter und dann später eben auch, wo er sich immer wieder fragt, und er ja auch nach wie vor in den 70ern ja auch noch Auszeiten auf Hydra nimmt halt, ne? Und das ist ja auch interessant, dass dieser Übergang so fließend ist, dass er dieses Haus ja noch sehr lange gehabt hat, auch als dann die Marianne Ehlen schon abgereist war, Richtung Norwegen dann halt, ne? Und man sieht ja auch an ihrer Geschichte, ne? Sie hat ja ihren nächsten Mann dann ja sogar zweimal geheiratet, weil beim ersten Mal sie sich dann hat irgendwann scheiden lassen, weil dieser Schatten von Kohn, dieses Hydra, war
Also
natürlich,
es war der Mann ihres
das war der Mann
Lebens
ihres Lebens, ganz klar.
bis zum Ende. Also
Und
ja, und das
das,
kommt auch in der Biografie raus.
ja.
Also das ist einfach und auch in den Briefen. Also
Und
das ist
deswegen haben wir das auch sehr verhalten geschildert dann, wo diese 2 Konzertkarten dann eben kommen, wo der Brief kommt von Kohn und wo dann eben der Mann auch sagt, lest das in Ruhe, ich gehe jetzt raus, bereite die Geburtstagsparty vor.
weil wir haben uns dann auch vorgestellt, der Mann hat ja immer praktisch den Kohn
Der Kohn war
sozusagen
ja
als Schatten dabei
omnipräsent.
gehabt.
Also die hat praktisch das Herz, sage ich mal, 2 Drittel war Kohn und 1 Drittel war dieser neue Mann.
Behaupten wir jetzt
Behaupten wir jetzt
mal,
mal, aber ich
weil
denke einfach, sie hat den nie aus dem Blut gekriegt. Also das war, und ich meine, er hat ja auch selbst über die Trennung hinaus viel für sie getan. Der hat die gesamte Ausbildung vom Axel bezahlt und so weiter. Also er war ja auch
immer
immer in ihrem
präsent.
Leben auch präsent. Also das kann man jetzt, Sie wissen auch, man kann nie wirklich Schluss machen, wenn der andere immer präsent bleibt. Also das ist dann auch, und wenn du natürlich überall die Songs hörst, den Mann siehst und so weiter, na klar, ich meine, also ich stelle mir das zum Teil wirklich sehr anstrengend vor für so eine Frau. Und auch
Das
für
ist
den
eine.
Mann, der dann versucht, seinen Platz zu finden als neuer Mann neben dieser Frau halt.
Ja. Sie hatten es gerade erwähnt, er ist ja dann immer noch gependelt, auch wenn er das Haus, gut, das Haus hat er praktisch bis zu seinem Tod in Hydra behalten. Jetzt lebt ab und zu mal im Sommer der Adam Cohen oder die Lorca Cohen dort. Ansonsten ist er praktisch immer noch zwischen Montreal und Hydra gependelt, aber auch zwischen New York und Hydra. Chelsea Hotel wäre vielleicht noch ganz gut gewesen, um dann vielleicht so dieses Bild abzuschließen. Wie hat der Mann im Chelsea Hotel gelebt? War das irgendwie eine Option?
Gehaust, also da.
Obwohl, ich war jetzt, das war interessant, ich war jetzt ja gerade im Mai, war ich in New York im Chelsea Hotel, habe da auch ein paar Tage übernachtet wieder mal. Okay. Und das ist nach 10 Jahren Renovierung jetzt erst im letzten Jahr wieder eröffnet worden. Der Geist und Mythos hat man immer noch. Man könnte, wenn man wollte und Glück hat, wenn es frei ist, sogar in dem Zimmer wohnen, in dem auch Leonard Cohen gewohnt hat. Der Elevator ist immer noch derselbe, mit dem er da wieder ja, Janis Joplin auf und runter gefahren ist. Aber das hätte vielleicht, ja, war das eine Option, nochmal nach New York, Chelsea Hotel oder nach Montreal in die Heimatstadt von Cohen zu reisen, um da das Bild Leonard Cohens abzuschließen?
Also in Montreal waren wir, allerdings bevor wir uns mit Leonard Cohen beschäftigt haben. Aber wir hatten eben so 2 Tage Montreal, haben zumindest mal einen Eindruck gekriegt von der Stadt und von dem Leben da. Und New York haben wir auch besucht, allerdings nicht das Chelsea Hotel.
Nein.
Also das war auch nicht in dem Zusammenhang.
Nee.
Das war ja auch so kurz nach der Corona-Zeit, als wir das Buch geschrieben haben. Also es war da alles noch ein bisschen schwierig mit Reisen. Und deshalb hatten wir eben nicht nochmal das Chelsea Hotel. Wir hatten Aufnahmen, auch Dokumentationen, auch so, wo dann eben Janis Joplin und so waren da auch Aufnahmen. Und die haben wir uns angeguckt, um uns so auch wieder in diese Zeit reinzuversetzen, dieses Hotel reinzuversetzen.
Aber das war gerade ein guter Stichwort, Janis Joplin. Ne? Mit der hat er ja auch dieses Verhältnis gehabt. Und Ilan war zu dem Zeitpunkt in New York. Und das ist dann auch so eine Sache, da mussten wir dann auch entscheiden, wie weit stellen wir das raus? Du darfst ja deiner Figur auch nicht, wie man es immer so schön sagt, in die Fresse hauen.
Und wie weit wissen wir darüber Bescheid?
Richtig, das ist das Nächste. Also wir waren nicht dabei, wir haben nicht die Lampe gehalten. Und manchmal entstehen ja auch Mythen, gerade um solche Leute. Und insofern haben wir uns da in vielen Sachen dann eben auch zurückgehalten, und man muss dazu sagen, es gab auch eine klare Vorgabe zum Buch, dass der Schwerpunkt auf Hydra liegen soll. Also man wollte eine gewisse Leichtigkeit, ein gewisses Sommerbuch haben. Und wir haben dann aber natürlich dadurch, dass wir die Klammer mit der Sterbeszene gewählt hatten, hatten wir gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall hinten raus ein paar Schlaglichter setzen, wo
in New York
und dann natürlich auch der Beginn der neuen Tour und eben dieses letzte Zusammentreffen, was ja auch per Video dokumentiert ist.
Bericht über Andy Warhol haben wir auch uns angeguckt.
Dann haben wir extra noch Warhol uns angeschaut und so weiter. Aber eben, das war dann so hinten raus maximal ein Viertel des Buches oder ein Drittel des Buches, wo wir dann nochmal so einen Ausblick gegeben haben. Aber im Grunde hätten wir auch diese 600 Seiten
hätten wir locker geschafft.
Aber wie Sie richtig sagen, nachher sind es dann die berühmten 320, 340, wo dann eben jeder Verlag sagt, Leute, einmal Produktion und einfach das Leseverhalten der Leute eben.
Ja, genau. Das ist das Los oder der Tod eines jeden Autors Endprodukt, dass es am Schluss das Produkt des Verlages wird. Und ja, genau. Aber Künstler müssen auch von was leben, insofern ist alles legitim.
Eben,
wunderbar. Ich sage einfach mal, so wird man es vielleicht nicht unbedingt sehen oder doch, je nachdem, aber ich blende es am Schluss tatsächlich nochmal ein. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für das sehr erfrischende Gespräch.